Hallo, ich bin Wiebke und ich nutze meine Stimme für die Demokratie, damit eben nicht nur gemeckert wird über die da oben, sondern damit ich mitgestalte, wie wir leben. Und ich finde, wir sollten alle mal drüber nachdenken, wofür wir eigentlich sind und wofür auch du ein Zeichen setzen kannst. Wir leben in einem Land, in dem so vieles eben nicht selbstverständlich ist. Dass wir in Frieden leben, dass wir unsere Meinung frei äußern können, dass wir Menschen helfen, die in Not sind und ja, dass wir unsere Stimme eben Parteien geben können, die sich auch weiterhin für Demokratie einsetzen. Also, ich gehe wählen, du auch. Gib der Demokratie deine Stimme.
No.
Go.
No.
Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Rapidler und liebe Austrianer, zu dieser Sondersendung, kann man ein wenig sagen, von NoGo, dem Fußball-Podcast über unsere beiden Lieblingsvereine. Dazu an meiner Seite, as usual, der Stefan.
Hallo, ich bin auch wieder da.
Genau, was wäre die NoGo-Sendung ohne dich, Stefan? Ganz klar, ja. Du gehörst da mit dazu, genauso wie, wenn ich das sagen darf, meine Wenigkeit.
Das wäre wahrscheinlich eine No-Sendung, weil ich bin das Go, oder?
Okay. Ich hätte eher gedacht, dass wenn wir vielleicht solche Sondersendungen haben mit No-Go-Solo dann.
Ja. Ach so, okay.
Wir bleiben komplett beim O, No-Go-Solo.
Okay.
Ja. Genau, auf unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen wartet heute ein Rückblick der Saison 2021-22.
Genau so ist es. Wie es für unseren No-Go-Podcast auch gehört, werden wir die Saison vierteln und wir machen da keine Quartale draus und keine Saisonviertel draus, sondern wir vierteln immer ab den Wiener Derbys, wie sie sich gehört für so einen richtigen Derby-Podcast.
Genau, deswegen ist es alleroberligst, die Stückchen sind nicht ganz gleich.
Ja, aber wir werden das kaschieren. Genau, und im Vorgespräch haben wir uns ausgemacht, dass die Austria beginnt, da Markus das letzte Mal den größeren Redeanteil hatte. Und ich würde vorschlagen, dass wir gleich in Medias Res starten und beginnen.
Ja, hau rein.
Ich will aber nicht gleich mit dem Saisonrückblick beginnen, sondern ich will ein bisschen vor die Saison gehen, weil ja die Saison ganz im Zeichen des Umbruchs bei der Austria stand. Und zwar wurde am 14.06.2021 bekannt gegeben, dass der Markus Kretschmer nach 23 Jahren die Austria verlässt. Und das ist schon ein bisschen ein Erdbeben, weil der Mann war, der die Fäden eben bis zu der aktuellen Saison gezogen hat bei der Austria. Und der ist dafür verantwortlich, dass wir jetzt in einem neuen Stadion zu Hause sind. Und der ist auch dafür verantwortlich, eigentlich, dass der Verein oder mitverantwortlich, dass der Verein nach der Stronach-Ära überlebt hat und dann sogar Meister geworden ist. Also der hat schon sehr viel Positives für die Austria gemacht, aber ist leider im Schlechten mit der Austria gegangen. Also er hat sich durch seine Transferentscheidungen und finanziellen Fehlgriffe den Unmut der Fans zugezogen. Das heißt, die Austria ist eigentlich vor der Saison vor einem Scherbenhaufen gestanden. Und das sollte dann eigentlich Sportdirektor Manuel Ortlechner und Trainer Manfred Schmidt retten. Begonnen wurde
das heißt, wenn ich da kurz fragen darf, der Kretschmer hat seinen Zenit praktisch überschritten und jetzt zum Ende hin war es dann schon so, dass die meisten Austrianer dann froh waren, dass er weg war.
Genau.
Auch wenn er im Vorfeld, will man nicht schmälern, viel geleistet hatte.
Genau. Genau so ist es. Du hast das genau perfekt ausgedrückt. Und das finde ich halt schade, weil er wirklich sehr viel für den Verein getan hat. Aber dann doch halt, weiß nicht, zu viel Macht hatte zum Schluss, die nicht abgegeben hat. Es war dann halt schon ein fahler Beigeschmack. Und es war gut, dass er da quasi einen frischen Wind zugelassen hat und dann das Feld geräumt hat. Wobei ich ja auch nicht weiß, jetzt mit dem Überleben des Vereins, was ja da auch immer an der Kippe stand. Es gab ja nicht nur diese Saison Probleme mit der Lizenz, sondern letzte Saison noch viel größere. Ob der Druck da für ihn nicht schon zu groß war und er dann eben mehr oder weniger freiwillig das Feld geräumt hat oder räumen musste. Also es wurde ja schon parallel der Gerhard Krisch eingesetzt als Finanzvorstand, der mit ihm gemeinsam dann gearbeitet hat in Doppelkonferenz und ich glaube, es war halt auch kein Platz für die beiden im Management Board.
Okay.
Und ja, also das war quasi schon einmal der erste Paukenschlag vor der Saison, von den Fans gutiert. Und ich glaube auch vereinsintern hat das dann im Endeffekt auch einen guten frischen Wind reingebracht. Und das zeigte sich auch, schon vor der Saison wurde zum Beispiel mit Matthias Braunöder der Vertrag um ein Jahr verlängert, was schon einmal ein Zeichen an die Jugend war und wo der Weg hingeht. Und dass man da richtig gelegen ist, sieht man damit, dass er der beste Newcomer der Saison gewählt wurde von den Bundesliga-Trainern. Und Manfred Schmidt, also der neue Trainer, der hat ja auch gleich den Druck von der Mannschaft irgendwie genommen oder vom Verein nehmen wollen, indem er von diesen legendären 2 bis 3 scheiß Jahren gesprochen hat.
Nie gehört und den Ausdruck.
Nie gehört, ich auch nicht. Nee. Und ich hoffe, also wir brauchen nur noch 2 Jahre den hören, weil dann sind diese 2 bis 3 scheiß Jahre auch endlich vorbei. Aber es war jetzt halt wichtig, eine Mannschaft zusammengestellt. Also es haben viele Stammkräfte die Austria verlassen. Manfred Zakaria ist zum Beispiel zu Sturm gegangen. Und es war halt wichtig, dass man die Conference League Quali besteht, weil das bedeutet auch Geld und dafür wurde auch wenig, aber doch Geld in die Hand genommen. Man konnte sich ja da auch nur in diesem engen Korsett bewegen, in dem der Verein war. Und die ersten Neuverpflichtungen waren Martin Marwins, das ist ein Rechtsaußen, also er spielt auf der Außenbahn auf jeden Fall. Linksaußen spielt Suttner, Marwins hat meistens rechts gespielt. Und Mandy Fischer. Und das war auch schon der erste wichtige Schritt. Also 2 wichtige Stützen wurden da für die kommende Saison verpflichtet. Und von der letzten Saison noch Alexander Grünwald und Georg Teigl haben auch verlängert für diese Saison. Und das erste Pflichtspiel war dann auch gleich die Cup-Premiere. Und das war ein ungefährdeter 4:0-Sieg gegen Spital. Der Bundesliga-Auftakt wiederum schaute anders aus. Das war eine Niederlage zum Auftakt gegen Ried. Die kämpferische Leistung hat gepasst, aber es hat sonst nicht viel gepasst. Also die Laufwege waren noch nicht einstudiert und das Mannschaftsgefüge, also man hat gesehen, es wartet noch viel Arbeit, um wirklich eine Mannschaft heranwachsen zu lassen. Und das 2:1 zum Beispiel hat Benedikt Bichler getroffen, der ja dann auch noch die Veilchen in Richtung zweite deutsche Bundesliga verlassen hat. Also, aber der erste wirkliche Rückschlag war dann gegen Breiðablik. Gegen die Isländer musste man aufgrund eines Gesamtscores von 2:3 sich geschlagen geben und war das Gespött der Nation, kann man sagen. Also wie kann doch eine österreichische Mannschaft gegen eine isländische ausscheiden? Und vor allem der inferiore Auftritt in Island beim Rückspiel zeigte, dass es wirklich scheiß Jahre werden können und dass da wirklich noch nicht viel zusammenpasst. Und in der Bundesliga ging es dann eigentlich auch so weiter. Also ein Unentschieden gegen Tirol, gegen Salzburg eine knappe 0-1-Niederlage, aber auch eine 0-1-Niederlage. Ich erinnere da an Mr. 100% Noah Ohio, der den Ausgleich am Bein hatte und die Chance vergab. War nicht die einzige Chance, Spoiler, die er in dieser Saison vergeben hat. Und ja, gegen Klagenfurt auch wieder nur ein 1:1. Und dann der weitere erste oder der dritte Test der Saison, der richtige Test, war dann wieder Sturm Graz. Und das war dann schon ein beachtliches 2:2. Aber trotzdem eben zu wenig Punkte, um sich tabellarisch vorzuarbeiten. Und das nächste Spiel war das erste Wiener Derby. Weißt du noch, wie das ausgegangen ist, Markus?
1:1 vielleicht.
Genau. Das erste Wiener Derby war ein 1:1. Das heißt,
wobei man auch sagen muss, es war da irgendwie aufgelegt. Also 333 ist das Wiener Derby, Schnapszahl und dann,
ja,
gut, hätte er vielleicht auch 3:3 ausgeben können, aber irgendwie war dann so ein X schon mal aufgelegt.
3:3 wäre natürlich interessanter gewesen zum Anschauen. Ja. Vor allem nicht nur für den neutralen Zuschauer, für alle.
Wobei, aber da muss man dann halt eben die 2 Teams schauen, auch Spoiler.
Stimmt, ja. Also, was kann man jetzt so zu dem ersten Saisonviertel der Austria sagen? Es war eigentlich mehr Krampf als Kampf. Und es war auch irgendwie das Fundament zum letzten Tabellenplatz, den man dann kurzfristig auch inne hatte. Wie hat es bei Rapid ausgeschaut?
Ja, bei Grün-Weiß kann man sagen, wenn man auch hier knapp vor der Saison mal ansetzt, dass doch einiges an Erfahrung verloren gegangen ist oder an Potenzial, weil es war so, dass vor der Saison Baraj Rapid verlassen hat. War nicht immer unumstritten, aber trotzdem denke ich mal, gerade zum Ende der letzten Saison hin oder im letzten Drittel der letzten Saison ein wirklicher Anker in der Verteidigung. Dann war es so, dass Ljubicic zu Köln gegangen ist, also in dem Fall Dejan Ljubicic, und damit zum zweiten Mal in Folge der Kapitän ablösefrei, ja, verloren wurde. Dann sind eben noch eigentlich erfahrenere Spieler gegangen, wie unter anderem Ritzmeier, wollte ich sagen. Ritzmeier hat eigentlich nur zum Anfang der vergangenen Saison etwas überzeugen können und dann auch eher abgebaut und nicht mehr das abgeliefert, was man von ihm erwartet gehabt hätte. Und dann gab es natürlich auch noch diesen Abgang von Yusuf Demir zu Barca. Klingt, als würde man wirklich 10 Jahre zurückhören und nicht irgendwie nur so ein Jahr. Und damit war eben auch in der vergangenen Saison oder zum Ende der vergangenen Saison als Übergang einiges los. Hier und da natürlich auch Neuzugänge, die dann wichtig geworden sind. Gerade Robert Ljubicic muss man, denke ich mal, hervorheben, wo man zum Nachgang sagen kann, hätte nicht erwartet, dass er diese Rolle so einnehmen kann und auch irgendwie auch insgesamt wachsen kann. Und dann ging es gleich Mitte Juli los mit dem ersten Pflichtspiel, genauso wie bei der Austria auch. Im Cup gab es über die Wiener Viktoria ein klares 6:0 im heimigen Stadion, weil die Wiener Viktoria dem zugestimmt hatte, beziehungsweise von der Bundesliga damals noch diese Auflagen war, Corona-bedingt, dass die kleineren Vereine zwar irgendwie den größeren Topf bekommen, aber das eben dann beim Bundesliga-Verein mit der richtigen Infrastruktur ausrichten, das Match.
Und da hat man sich dann für Rapid entschieden, oder wie?
Richtig, natürlich für das Weststadion hat man sich dabei entschieden. Und im zweiten Match, kann mich noch erinnern, ein Katastrophenstart in der zweiten CL-Quali-Runde daheim gegen Sparta Prag mit einem 0:1 nach 3 Minuten. Aber dann war leider relativ selten in der vergangenen Saison Gnas-Müller-Time und er hat Rapid dann sozusagen den Hintern gerettet mit 2 Treffern und es gab damit einen 2:1-Sieg in diesem wichtigen Match, um dann sofort zum Bundesliga-Start sozusagen eins in die Pappen zu kriegen und mit einem 0:2 zu Hause gegen Hartberg. Genau, an die Hartberger hatten wir verloren, wäre jetzt übertrieben, aus Fansicht denke ich mal verloren, den Mario Sonnleitner, aber eben bei Rapid hatte keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Es wurde auch an dieser Front dann Routine verloren und hat eben bei Hartberg noch seine Karriere jetzt dann fortgesetzt und damit für ihn, denke ich mal, ein sehr emotionale Rückkehr nach Hütteldorf gefeiert, dem er da von den Fans wirklich sehr wohlwollend empfangen worden ist und dann auch noch als Sieger vom Platz gehen durfte.
Ja, eine Genugtuung, so, ja, Karma.
Den Fans gegenüber, glaube ich mal dem Verein nicht, aber gewissen Verantwortlichen gegenüber, denke ich schon. Irgendwie hin und her gerissen.
Ich habe die Verantwortlichen gemeint, weil unter den Fans war ja doch eigentlich relativ, also unter den Rapid-Fans, unter den Austria-Fans natürlich nicht, aber unter den Rapid-Fans war er doch eigentlich immer relativ beliebt und war so eine Identifikationsfigur des Vereins, oder?
Ja, ganz klar, ganz klar. Aber ich denke mal, auch die Fans haben gesehen, dass er hier und da mittlerweile schon seine Probleme hat. Aus sportlicher Sicht war es wohl nachvollziehbar, diese Trennung, auch wenn man ich ihm schon noch eine Rolle zugetraut hat, wie jetzt vielleicht die Zukunft für Deepon in Frage kommt, eben als, wenn Not am Mann ist, dann ist er da, steht sein Mann und wird gebraucht. Und ansonsten kann er eben vielleicht zwischen erster und zweiter Mannschaft pendeln. Aber er wollte auf Profiniveau komplett weiterspielen und ist schön für ihn, dass er in Hartberg eigentlich mit dem Verein zusammen eine gute Saison gespielt hat. Ja, dann kam es in der CL-Quali zum Rückspiel in Prag. Da muss man sagen, Rapid mit einem sehr schwachen Auftritt und deswegen auch verdientermaßen nach einem 0:2 ausgeschieden aus der CL-Quali. Damit ging es dann dementsprechend in der EL-Quali weiter. Dazwischen gab es noch ein Spiel gegen den LASK. Beim LASK, das endete 1:1. In der EL-Quali ging es dann gegen einen alten Bekannten, nämlich Famagusta. Zu Hause eigentlich ein ziemlich klares 3:0 vorgelegt, womit einige schon oder viele schon meinten, die Geschichte ist in trockenen Tüchern. Zwischen dem Rückspiel gab es ein klares 3:0 ebenfalls daheim gegen den WRC. In Famagusta war dann mehr Zittern angesagt, als man irgendwie vermutet hätte. Und es gab insgesamt eine 1:2 Niederlage, aber dennoch summa summarum den Aufstieg. Ja, dann gab es eigentlich auch wieder kein Ruhmesblatt, eine 1:2 Niederlage in Altach, die damals schon ja eher am unteren Ende der Tabelle anzusiedeln waren und was sich auch später im weiteren Saisonverlauf so fortgesetzt hatte, hat dort lange Zeit nach vielversprechend ausgesehen für Rapid, aber im Finish, und das auch nicht zum letzten Mal, Spoiler an dieser Stelle, hat man dann noch Punkte und in dem Fall sogar alle Punkte aus der Hand gegeben. Im Playoff der Europa League ging es dann gegen Luhansk. Dort konnte Rapid eigentlich wieder mit einem klaren Heimsieg vorlegen. Es gab ein 3:0, gefolgt von einem weiteren 3:0 daheim gegen Ried in der Bundesliga. Und dann auch in Luhansk war es dann diesmal an der Tagesordnung, dass Rapid sich dann nicht auf einen Unentschieden oder sogar eine Niederlage eingelassen hat, hat dort 3:2 gewonnen und ist damit eigentlich mit einem Gesamtscore von 6:2 sehr souverän in die Gruppenphase der Europa League eingezogen. Dann, eben wie du schon angesprochen hast, kam das Wiener Derby und eben ein 1:1 in Favoriten. Austria ging dabei in Führung in der ersten Halbzeit und dann der Marco Krühl gleich nach dem Seitenwechsel mit dem 1:1 Ausgleich und damit, oder dabei ist es dann bis zum Ende auch geblieben und das heißt, glaube ich, damals war es zum vierten Mal in Folge, dass es kein Sieger gab und ja, das Saga continues sozusagen und dann später.
So ist es, so ist es. Also, und was man zu Rapid auch noch sagen darf, ich meine, ich darf das ja nicht, weil ich ja nicht so richtig der Experte bin, aber Trainer damals noch Didi Kübauer.
Richtig, Trainer noch Didi Kübauer und in diesem ersten Viertel gab es, um das noch aufzunehmen, 7 Siege, 2 Unentschieden und 4 Niederlagen. Das heißt, eigentlich vom Start her und diesen ersten 13 Spielen, in Ordnung. Nicht super, nicht wirklich schlecht, sondern eher im grünen Bereich noch, leicht grünen Bereich. Aber ja, der Start war also in schweren Ordnung.
Genau. Ja, und nach diesem Saisonstart hat es bei der Wiener Austria dann am 12.09., das ist wirklich der Tag, den man sich dick anstreichen kann in dieser Saison, endlich den Wendepunkt für die Saison gegeben. Und zwar war das ein Auswärtserfolg beim LASK. Der LASK war sowas wie der Angstgegner der Austria in den letzten Jahren. Da hat es eigentlich dann immer nur Niederlagen gehagelt und eigentlich auch immer recht deutliche Niederlagen. Also da hat man relativ schwer bestehen können. Das Spielsystem, was der LASK da gespielt hat, das ist der Austria nicht gelegen. Im Gegensatz zu Rapid, die ja immer wieder gegen den LASK gewinnen konnten, obwohl der LASK ja seine dominantesten Jahre in der Bundesliga gerade durchgemacht hatte.
Das ist richtig.
Und der Wendepunkt war dann eben dieser 0:2 Auswärtssieg gegen den LASK. Das war der 12.09.21, wo man dann auch endlich ein Spiel gewinnen konnte in der Liga.
Wobei man da vielleicht, wenn ich dich ja. ganz kurz, ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich dich kurz unterbreche, um etwas zu sagen.
Wenn es nicht in Ordnung wäre, würde ich alleine einen Podcast machen.
Oder du würdest mich einfach rausschneiden, danach,
genau. Du fürs
Schneiden verantwortlich bist. nein, ich wollte nur sagen, natürlich richtig, so wie du sagst, dass der Wendepunkt war mit dem Sieg in Pasching. Aber vielleicht eben auch mit ein Wendepunkt oder wichtig dann für die Saison der Austria, wenn vielleicht so wie es der ein oder andere ja natürlich aus dem Lager der Grün-Weißen gerne gesehen hätte und vielleicht aus dem violetten Lager die Befürchtung da waren, nachdem der Flow ja unterschiedlich war für die Austria bis dahin kein Sieg, Rapid, wie ich gesagt habe, eigentlich ganz annehmbar. Wenn das Derby anders ausgegangen wäre, hätte vielleicht auch der weitere Verlauf dann anders ausgegangen. Also wenn Austria jetzt einfach Rapid 3:0 in Favoriten gewinnt, ist dann vielleicht das Momentum komplett anders und man geht wesentlich, ja, wie soll ich sagen, mit etwas volleren Hosen zum LASK und dann kommt vielleicht diese Wende gar nicht zustande. Also ja. Auch, denke ich mal, das Derby immer wieder ein Richtungsweisen für beide Teams und in diesem Fall blieben eigentlich irgendwie die Weichen immer auf neutral sozusagen.
Ja, das stimmt und natürlich machen wir jetzt da unsere Wechsel immer bei den Derbys. Das hat natürlich einerseits den Grund, da ja die immer regelmäßig wieder kamen. Also das ist jetzt nicht so, dass dann zwei Runden waren und dann wieder Derby, sondern die kamen ja immer regelmäßig wieder. Aber es hat schon auch den Grund, dass dieses Jahr das Derby immer ein Spiel war, in dem die eine Mannschaft eine gewisse Tendenz erkennen lassen hätte können. Aber wie man weiß, wurde das nicht gemacht. Also ich greife da jetzt ein bisschen vor, aber hätte Rapid zum Beispiel das letzte Derby gewonnen, dann wären sie wahrscheinlich auch Dritter geworden, sage ich jetzt mal.
Ja.
Also das hat man da eben verabsäumt und dadurch dann eben auch den dritten Platz hergegeben, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz, 2-0 beim LASK, da war das Aufatmen relativ groß, obwohl das dann auch und man hat dann glaubt, jetzt wären wir Meister und wie es bei der Austria halt normal ist, wenn man einmal gewinnt und die Ernüchterung kam aber rasch in der nächsten Runde. Ein Heimspiel, wo man sich vorgenommen hat, das erste Heimspiel, also das nach dem Sieg auch den ersten Heimsieg einzufahren. Das wurde aber dann leider nichts mit einem 0-0 gegen Altach, was ein ziemlich farbloses Spiel war. Aber es war auch der Beginn einer Phase von vielen ungeschlagenen Spielen bei der Austria. Man muss aber jedoch dazu sagen, dass es sich dabei meistens um Unentschieden handelte. Ich meine, keine Niederlage ist auch was Tolles, aber die meisten waren halt unentschieden. Ich meine, diese Serie hat schon vor dem Derby begonnen, aber es war jetzt da. Also das, was der Austria gefehlt hat, ist, dass man zwei, drei Spiele hintereinander gewinnt. Und dadurch konnte man sich in der Tabelle auch kaum bewegen. Letzter war man nicht mehr, aber trotzdem. Und dann kam auch noch Ende September das Ausscheiden in Kapfenberg beim ÖFB Cup in der zweiten Runde bereits. Also das war ein 0-0, das Spiel. In der Verlängerung schoss Ohio sogar in der 95. Minute dann die Führung für die Austria. Aber der Ausgleich kam dann in Minute 115 und im Elfmeterschießen schied man dann aus. Verschossen haben übrigens Ohio, der die Austria vorher in Führung brachte, und Markus Suttner. Also auch Fußballgöttern passieren Elfer-Fehlschüsse. Das war so ein bisschen der zweite Teil. Also jetzt nicht wirklich, also man hat sich so ein bisschen aufgebaut und man hat jetzt da, sag ich mal, die Grundlagen für die zweite Saisonhälfte dann gelegt. Hervorzuheben ist vielleicht noch der bis dahin höchste Sieg der Austria, das war das 4-1 gegen Ried. Und ja, ich sag dann nur, dann kam wieder ein Derby. Das ist, glaube ich, wieder 1-1 ausgegangen, oder? Damals im Allianzstadion.
Soweit ich mich erinnern kann, war da, ja, ausnahmsweise mal ein 1-1.
Genau. Das Derby, das ich da jetzt ein bisschen vorweggreifen darf, ging eben auch 1-1 aus. Aber ein großer Wermutstropfen für die Austria war, dass der 17-jährige El Shaiwi, ein Eigenbauspieler, der da wirklich ein Leistungsträger war, weil ja auch Suttner dann ein paar Spiele ausfiel, verletzungsbedingt, und den Suttner eigentlich 1-1 ersetzen konnte und tolle Impulse nach vorne brachte, Vorlagen brachte für Tore und so weiter. Fiel im Derby dann relativ zeitig schon aus, ohne Fremdeinwirkung. Kreuzbandriss ist heute noch nicht fit, steigt aber jetzt schon langsam wieder ins Training ein, war aber wirklich, ich würde mal sagen, die Überraschung der Hinrunde bei der Austria jetzt. Das war irgendwie, trotz keiner Niederlage beim Derby, war das trotzdem irgendwie dann, dadurch, dass man den jungen Unbeschwerten dann verloren hat, doch irgendwie auch eine Niederlage.
Ja, Verletzungen sind wirklich immer... Ja. Bescheiden, beziehungsweise Arsch, sagen wir, wie sie ist, Arsch. Und ja, trüben dann so ein Bild immer natürlich extrem, vor allem wenn es dann solche schwere Verletzungen sind. So kleinere Sachen können natürlich immer passieren, aber ja, wenn man eben gerade so im Start der Karriere ist und in schönem Aufschwung und dann kommt sowas dazwischen oder eben, wie wir es später dann auch noch gehabt haben bei Christopher Diep und kommst nach so einer langen solchen Geschichte wieder zurück und machst dann ein paar Spiele und dann hast gleich wieder sowas an der Backe. Es ist schon extrem.
Ja, das stimmt.
Gut, der zweite Rapid-Block, also es ist eigentlich praktisch immer so, dass der Rapid-Block etwas mehr ist und länger ist, weil wir waren auf der einen Seite länger im Cup mit dabei und dann eben auch in der Europa League Gruppenphase mit am Start. Von daher gab es da mehr Partien zu bewältigen.
Du bist richtig provokant.
Nein, ich sag nur, warum der Rapid länger ist. Ja, also wie gesagt, das erste Viertel war schwer in Ordnung. Dann ging es weiter im September und da dementsprechend auch gleich wieder richtig schlecht mit einem 1-2 Pleite daheim gegen die Admira. Hat uns Legende Andreas Herzog sozusagen gleich reingegackselt. Ich glaube, das war der erste richtige Wahraufreger, den es dann gab, wo dieser Siegtreffer oder was der Ausgleich, eins von beiden, der Admira, lang überprüft wurde und dann eigentlich zuerst abseits gegeben wurde. War aber im Endeffekt dann doch ein korrekter Treffer. Und ja, dann ging es so etwa eine kleine Unserie los. Der erste Europa League-Match gegen Genk lief eigentlich auf ein 0-0 hinaus. Und dann aber 92. Minute Gegner nochmal über den Flügel durchgekommen. Eingewechselt Auer sah nicht dementsprechend überragend aus. Und in der Mitte war einer zu viel Platz. Und dieses erste Match dann wirklich in die Binsen gegangen mit 0-1 in der 92. Minute. Darauf folgend eine 0-2 Pleite in Salzburg. Wenig überraschend, dass dort mal nichts zu reißen war. Auch dort mit dieser Elfer-Situation um Wimmer. Bei Handspiel Wimmer oder der Ball ging ihm an den Arm. Eine VAR-Diskussion, die da ausgerufen wurde. Gab nichtdestotrotz den Strafstoß für die Salzburger und damit wurde eigentlich die Niederlage soweit dann eingeleitet. Auch wenn unterm Strich mit Sicherheit nicht unverdient. Ging es weiter im Cup, da konnte man sich eigentlich knapp, aber doch bei der Admira revanchieren mit einem 2-1 in der Südstadt und damit ins Achtelfinale aufsteigen, nur um dann wieder eins in die Pappen zu bekommen und zwar ein klares 0-3 daheim gegen Sturm, gefolgt von einem Auftritt in London bei West Ham, ja, wo nicht allzu viel zu erwarten war und es dementsprechend auch ein 0-2 setzte. Dann ging es erstmal wieder etwas positiver weiter. Zu Hause war Tirol zu Gast. Wie wir jetzt ja wissen, im Nachhinein eigentlich immer ein gern gesehener Gegner. In letzter Zeit ein klares 5-2 gab es dabei, gefolgt von einem 1-1 in Klagenfurt, wo uns der Peter Packholt also ein Zähl abluchsen konnte. In der weiteren Folge ging es weiter in der Europa League, dritter Spieltag, wo gegen Zagreb eine wirklich gute Vorstellung an den Tag gelegt wurde und ein 2-1 Heimsieg zu Buche stand, gefolgt dann wieder von einem kleinen Rückschlag mit einem 1-1 in Hartberg. Dann ging es weiter in Cup-Achtelfinale, setzt man sich eigentlich ziemlich souverän durch in Amstetten mit einem 3-0, gefolgt von einem schwer erkämpften 3-2 Heimsieg über den LASK. In der Europa League muss man dann wieder einen Dämpfer einstecken, in Zagreb gab es eine 1-3 Niederlage, gefolgt von einem schicksalsträchtigen 1-4 mit einer wirklich inferioren Leistung in Wolfsberg. Und das war dann auch das letzte Match vom Didi Kübauer, der nach dieser Partie endlich mal Tacheles redete und nichts vorbei mit der schönen Rednerei. Aber es hat ihm alles nichts mehr geholfen, hier auch wirklich jetzt mal die Mannschaft an den Pranger zu stellen und sozusagen, dass es Rapid unwürdig war, dementsprechend diese Auftritte. Er wurde beurlaubt und eigentlich, ja, auf der einen Seite irgendwo überraschend, auf der anderen Seite, wenn man den Steffen Hofmann kennt, ich glaube, für Rapid lässt er sich zu fast allem überreden. Und damit hieß es, er und Thomas Hickersberger springen ein bis zum Ende des Jahres. Es ging dann los, seine kurze Ära, die nur 3 Spiele gedauert hat, mit einem 1-0 über Altach zu Hause, gefolgt von einer Heimpleite gegen West Ham mit einem 0-2. Die beiden Leistungen, denke ich mal, waren in Ordnung. Und es folgte zum Abschluss Ende November ein 2-2 bei der SV Ried. Dann, trotz eigentlich der Ankündigung, dass es mit Steffen Hofmann bis Jahresende weitergeht, wurde doch etwas überraschend doch Ferdinand Feldhofer als Nachfolger präsentiert, dann als fixer neuer Trainer.
Naja, ich muss da jetzt kurz mal einhaken. Also überraschend würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Vielleicht war der Zeitpunkt überraschend, aber das ist
ja, Feldhofer wird. Ich meine auch den Zeitpunkt, die Personalie per se wahrscheinlich nicht, aber der Zeitpunkt dann schon, nachdem er eigentlich angekündigt hatte, bis Steffen Hofmann geht es in diese Interimsrolle bis Jahresende weiter. Genau, und sein erstes Match war dann gleich das Wiener Derby, das endlich mit dem ersten Heimsieg im nicht mehr ganz so neuen Stadion beschlossen werden sollte. Aber es war mal wieder wie so oft, dass Rapid eigentlich einen engagierten Auftritt unterm Strich hinlegte, aber sofort eins über die Rübe kam mit diesem 0:1 nach wenigen Sekunden durch Braunöder. Und aber dann in der 25. Minute durch einen Elfmeter von Kara zum Ausgleich kontern konnte. Aber dann am Endeffekt die Überlegenheit nicht in einen weiteren Treffer ummützbar war und deswegen gab es halt neuerlich nur ein X.
Genau. Und das Wiener Derby war übrigens auch jenes Spiel, was wir, also der Markus und ich, als allererstes Spiel analysiert haben.
Richtig.
Da hat alles begonnen.
Genau, das heißt für die neuen Zuhörer, ihr könnt gerne nochmal zurückgehen und euch die älteren Folgen anhören. Qualitativ vielleicht minimal schwächer wie heute, aber dafür nicht minder emotional, sag ich mal, und nicht minder engagiert waren wir da bei der Sache. Und ich denke mal, es ist ganz cool, auch diese alten Folgen sich mal zu gönnen und zu genehmigen. Zweite Viertel war dann eben bei Rapid, waren 18 Spiele mit einer Bilanz von 6 Siegen, 4 Unentschieden und 8 Niederlagen. Also wirklich sehr, sehr, sehr durchwachsen, beziehungsweise eigentlich schon negativ, muss man sagen. Von daher auch kein großes Wunder, dass man sich von Didi Kübauer getrennt hat. Die Steffen-Hofmann-Ära war dann eigentlich komplett ausgeglichen. Ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage. Und dann ging es, wie gesagt, mit Ferdinand Feldhofer ab dem Derby weiter.
Genau, so ist es. Und in der Bundesliga hatte man dann noch ein Spiel in dem Jahr. Und das war für die Austria ein Heimspiel gegen den LASK. Das war zu Corona-Zeiten. Man durfte zu diesem Heimspiel mit 2G plus wieder ins Stadion und es kamen, glaube ich, wirklich an die 3000 Fans, um den letzten Auftritt der Veilchen im Jahr 2021 in der Bundesliga zu sehen. Und was dachte sich die Mannschaft? Naja, spielen wir schlecht und verlieren wir. Also die erste Halbzeit war noch ganz gut, aber ich glaube, die zweite Halbzeit war mit die schwächste Halbzeit, die ich von der Austria in dieser Saison gesehen habe. Und dem LASK gelang quasi die Revanche zur Heimniederlage und sie gewannen dann 2:3. Gott sei Dank, sage ich an dieser Stelle, kam dann die Winterpause, denn da konnte man dann diese Niederlage vergessen und quasi von vorne starten. Also in der Pause konnte man sagen, dass sich die Austria ein gutes Grundgerüst geschaffen hat, um in die Top 6 zu kommen, hatten dann auch eigentlich das leichteste unter Anführungszeichen, weil man hat auch diese Saison gesehen, dass immer alles sehr knapp beieinander war und jeder gegen jeden gewinnen und verlieren konnte, außer gegen Salzburg. Aber die Austria hatte das vermeintlich leichteste Restprogramm bis zur Punkteteilung bzw. bis zur Tabellenteilung. Und das ließe sie sich dann auch nicht nehmen. Also man kann nur sagen, 3 Spiele, 3 Siege und dann das Finale. Nein, das muss ich noch hervorheben. Das dritte Spiel war das 1:0 gegen den WAC, ein Heimspiel. Und das 1:0 hat übrigens ein gewisser Alex Grünwald geschossen. Es war eines der wichtigsten Tore der Saison für ihn. Und das war das Spiel, an dem Georg Teigl diese Kopfverletzung davon trug, wo er diesen Schädelbasisbruch hatte und bewusstlos am Platz lag und die WAC-Verteidiger Lochoschwili ihm die Zunge rausholte, dass er nicht erstickt und somit überlebte. Und das war auch jenes Spiel, bei dem Michi Lindl 2 Elfmeter gegen Patrick Penz verschoss. Der erste wegen eines Fouls und der zweite dann, weil die Austrianer zu früh in den Strafraum gelaufen sind und er dann deswegen wiederholt wurde, der Elfmeter. Das war, ich glaube, das nervenaufreibendste Spiel der Saison. Und das war auch das Spiel in der Saison, in dem Manfred Schmidt gesperrt wurde, weil er gegen eine Trinkflasche getreten hat. Und er verpasste so das letzte Spiel gegen die Admira, in der es dann noch einmal um den Aufstieg in die Top 6 ging. Also es war dann trotz der drei Siege nicht klar, dass die Austria fix in den Top 6 ist. Und es war dann auch im Spielverlauf Austria gegen Admira in der Mitte, glaube ich, Anfang zweiter Halbzeit war es so, dass die Austria nicht in den Top 6 waren, weil es da einfach 1:1 gestanden ist und die anderen Partien gerade so standen, dass eben für die Austria kein Platz in den Top 6 gewesen wäre. Das Spiel ging dann aber trotzdem 2:1 aus und seit zwei Jahren waren wir wieder mal im oberen Playoff. Nach zwei Jahres unteres Playoff folgt jetzt einmal wieder oberes Playoff und damit wurden auch die Saisonziele erreicht. Also der Klassenerhalt, so traurig es klingt für die Austria, war eines der Saisonziele und der wurde erreicht. Also es hätte auch niemand gedacht, dass es dann gleich schon so frühzeitig ist. Und ja, was ich jetzt auch nicht unerwähnt lassen will, ist nochmal die rassistische Vorfälle in der Südstadt, wo einige Austria-Fans dafür Randale sorgten nach dem Spiel und die Austria gleich mit ihrem mit einem offenen Brief reagierte, der den Titel trug: Austria vereint Leidenschaft, Toleranz und Weltoffenheit. Beim Start in die Meistergruppe ging es dann auch gleich wieder gegen den WRC, auch mit einem 2:1-Sieg, also das Selbstvertrauen war da. Das nächste Derby konnte kommen. Das nächste Derby war wieder ein Spiel, was Manfred Schmidt verpasste, aber nicht, weil er diesmal gesperrt war, sondern diesmal war es ein positiver Corona-Test, der ihn ins Bett fesselte oder in die Wohnung fesselte quasi. Also er konnte das Spiel von der Bank aus nicht coachen, sondern war ständig via Telefon mit der Trainerbank verbunden. Das Ergebnis, ich glaube, keine Überraschung. Die Austria ist mit dem 1:1, was da das Endergebnis des Derbys war, jetzt seit mittlerweile 9 Spielen im Allianzstadion ungeschlagen. Und seit der Öffnung konnte eben Rapid noch nicht gegen die Austria im eigenen Stadion gewinnen. Das heißt, diese Serie hält über die Saison 2021, 2022 hinaus und wer weiß, wie lange noch.
Ja, bis zum nächsten Heimderby.
Das hast du das letzte Mal auch schon gesagt.
Übrigens verwundert mich, ich bin hier der Deutsche und sag Derby und du bist der Österreicher und sagst Derby.
Okay, ja, das ist wahrscheinlich, weil ich unwissend bin und...
Nein, es hat ja nichts mit Unwissen zu tun. Aber
wie, ich weiß nicht einmal, wie man das heißt, korrekt. Müsste ich mal im Duden nachschauen.
Es ist ja immer, ich glaube, das ist zwar jetzt wieder ein Sonderthema, Deutsch und Österreichisch-Deutsch, aber ja, habe ich schon... Da steht halt Derby drin, verschriftlich schon ganz klar, aber in Österreich oder vor allem in Wien, sag mal, Derby normalerweise. Also deswegen war es auch für mich, deswegen sagen ja auch viele oder öfters irgendwie Deutsche, die in Hütteldorf dann sind oder beziehungsweise Rapid. Also Rapid.
Rapid. Also, aber ja. Man muss auch dazu sagen, und ihr kennt mich ja jetzt auch schon seit einem halben Jahr, ich und Aussprache von gewissen Wörtern, vor allem von Fremdwörtern, da sind wir uns meistens nicht ganz einig, ich und die Wörter, und deswegen bitte ich um Nachsicht.
Passt. Genau, machen wir weiter mit dem nächsten Rapid-Teil, das dritte Viertel. Das dritte Viertel, ja, wie gesagt, Ära Feldhofer eigentlich jetzt im zweiten Viertel gestartet mit dem 1:1 im Derby und es ging weiter noch im Dezember mit einem nächsten Spiel, wo viel Druck am Kessel war, und zwar das letzte Gruppenspiel in der Europa League, das man hat gewinnen müssen in Genk, um noch die Chance zu haben, Platz 3 zu belegen und damit in der Conference League weitermachen zu dürfen. Und es gelang Rapid tatsächlich mit einem 1:0 Erfolg in Belgien. Und zum Jahresabschluss konnte man mit einem 2:1 in der Südstadt nachlegen. Das heißt, die auch wenn er noch nicht viel in Sachen Taktik und Trainingssteuerung bewegen konnte in dieser Zeit, war der Start unterm Ferdl Feldhofer wirklich sehr vielversprechend und hat eine kleine Euphorie wieder entfacht mit 3 Spielen und da eben 2 Siege und ein Remis. Und man ging frohen Mutes ins neue Jahr 2022. Los ging es dann am 5.2. mit dem Pokal-Viertelfinale daheim gegen Hartberg. Eigentlich, ja, muss man nur sagen, für einen Wiener Großclub-Manager muss es eine fixe Sache sein, dann den Aufstieg ins Halbfinale zu schaffen. Dem war ganz und gar nicht so. Es gab eine 1:2 Niederlage gegen die Steirer und damit das Aus im Cup und dementsprechend dann auch große Ernüchterung gleich wieder. Die Aufgaben wurden nicht einfacher. Es folgte nämlich das nächste Heimmatch gegen Salzburg, wo man wirklich trotz engagierter Leistung und Führung es nicht geschafft hat, etwas Zählbares gegen die Bullen zu holen. Wieder mal, und am Schluss stand auch hier ein 1:2 zu Buche. Und ja, das nächste schwere Match stand dann schon vor der Brust. Knapp eine Woche später war Arnheim zum Hinspiel im Europa Conference League Playoff Match zu Gast. Und Rapid hat wirklich losgelegt wie die Feuerwehr. Der neu verpflichtete Drulf, nachdem er in der Winterpause die Abgänge von Kara, Funtas und Ullmann gab, beziehungsweise aus Fansicht teilweise zu beklagen gab, hat sich der Drolf gleich in diesem Match aufgedrängt mit einem frühen 1:0. Es konnte das 2:0 relativ bald durch Krüll nachgelegt werden. Dann kam man wie so oft mal wieder ins Zittern in der zweiten Hälfte, indem man sich den Anschlusstreffer eingefangen hat. Aber man konnte mit großem Kampf und insgesamt einer stark, vor allem kämpferischen Leistung, dieses 2:1 über die Zeit bringen. Es ging wieder schwer weiter mit einem Auftritt in Graz. Nie einfach, und Sturm zu der Zeit wirklich in einem guten Flow. Und es gab schlussendlich ein hart erkämpftes 2:2, gefolgt von einem Rückspiel in Arnheim, wo Rapid mal wieder eine schwache Leistung zeigt, ein schlechtes Gesicht und mit einem 2:0 für Arnheim sich dann aus diesem internationalen Wettbewerb verabschiedete. Zum Glück gab es danach mal wieder einen Auftritt in Tirol. Den konnte Rapid mit 2:0 für sich entscheiden. Und auch das nächste Heimmatch gegen Austria Klagenfurt war sozusagen das Endspiel in Sachen Top 6, um das wirklich in trockene Tücher zu bringen. Und hier gab es einen klareren, als man im Vorfeld vermutet hätte, 3:0 Heimerfolg über das Team von Peter Packholt, und damit konnte man sich eben diesen Spot im oberen Playoff sichern. Und dort ging es genauso wie für die Austria sofort wieder gegen Wolfsberg, ging es für Rapid gleich wieder gegen Klagenfurt, diesmal in Kärnten zu Gast, und dort gab es ein 3:1 Erfolg, damit ein guter Start in die Meisterrunde, und das wollte man natürlich mit einem Heimderby-Sieg vergolden. Aber wir haben es ja schon besprochen, es blieb erneut kein Sieg, den man diesmal sich gönnen konnte, und nur ein 1:1. Ja, damit war dieses dritte Viertel beendet, das da zu Buche brachte. 11 Partien insgesamt, 6 Siege, 2 Remis und 3 Pleiten.
Ja, das stimmt. Und wie wir auch schon anfangs erwähnt haben, durch das 1:1 wurde halt wieder kein Grundstein für irgendetwas gelegt, sondern es war weiterhin alles offen, auch im Kampf um Europa.
Genau, weil vor diesem Derby war es eigentlich auch so medial größer behandelt, ja, die Renaissance der Wiener Teams, beide Teams super drauf, und ich denke, das Spiel war vor allem auch in der ersten Halbzeit wirklich rasant und abwechslungsreich und auf einem guten Niveau, ist dann später leider abgeflacht und hat eben wieder keinen Sieger gefunden, und das war so ein bisschen dann für beide Teams ein leichter Knacks erst einmal.
Ja, aber nach dem Derby gab es bei der Austria dann einmal Personal-News. Also Dominik Fitz und Can Kedesch verlängerten bis 2026. Wobei man sagen muss, dass Kedesch schon regelmäßig eingesetzt wurde in der Saison oder wird. Und Dominik Fitz eigentlich total außer Form war und sich langsam erst zurückkämpfte, aber anscheinend Manfred Schmidt und Dominik Ortlechner sein Potenzial, was er ja in sich trägt, erkannt haben und guter Dinge waren zu dem Zeitpunkt, dass er das bald auch wieder auf den Platz bringen wird. Und ja, nach dem Derby eben 1-1 wieder ein Punkt mehr, aber wir brauchen Punkte, um sich in Europa dann etablieren zu können. Gegen Klagenfurt kam man dann aber wieder über ein 1-1 nicht hinaus und aus Graz gab es eine knappe 1-0 Niederlage auf dem Papier, aber Sturm hatte eigentlich das Spiel unter Kontrolle und ja, die Austria stand irgendwie jetzt da am Punkt und bewegte sich nichts vorwärts und bewegte sich nichts rückwärts. Was kam jetzt noch dazu? Es kam die Nachricht, dass die Lizenz in erster Instanz verweigert wurde und es kam das Salzburg-Doppel. Und das Salzburg-Doppel bedeutete zum einen eine ganz knappe Heimniederlage, die auch, ich meine, dieses verdient, unverdient bei Niederlagen, das ist immer so eine Sache, weil natürlich ist es verdient, wenn man verliert, wenn der Gegner mehr Tore schießt als man selbst. Aber die Austria hat da wirklich gut gespielt, sehr gut gespielt und gut gekämpft. Salzburg hatte da einfach den längeren Atem und auch mehr Routine, muss man sagen.
Und nach plus auch hier etwas Wartrubel, ne? Soweit ich mich erinnern kann.
Ja, genau. Wobei man ja damals schon gesagt haben, also ich habe das gesagt, mich würden ja wirklich die Bilder interessieren, die der VAR im Raum sieht. Weil ich glaube nicht, dass das dieselben Bilder sind, die veröffentlicht werden, weil sonst da könnte man ja diese Entscheidungen ja nicht nachvollziehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da eindeutige Bilder so ignoriert einfach. Mhm. Aber wie gesagt, eine Schiedsrichterfolge bzw. eine VAR-Folge wird vielleicht kommen. Das planen wir schon und da können wir uns den strittigen Situationen widmen und nochmal analysieren für euch.
Genau.
Und knappe Niederlage gegen Salzburg, aber dann war natürlich die Hoffnung trotzdem wieder groß, man hat wieder Mut gefasst und wollte dann in Salzburg zeigen, wozu die Austria fähig ist. Und man kam in Salzburg aber sowas von unter die Räder, es wurde dann die höchste Niederlage der Saison, es wurde eine 5-0 Niederlage. Und ja, man stand jetzt ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, weil zwei Niederlagen gegen Salzburg, eine Niederlage gegen Sturm, das heißt drei Niederlagen hintereinander davor, auch nur ein X gegen Klagenfurt und jetzt musste jetzt im nächsten Spiel gegen Wolfsburg wirklich gewinnen, um dann nicht den Anschluss an die Top 4, sage ich mal, zu verlieren und nicht in der Tabelle zurück zu rutschen. Aber man kam da auch über ein 1-1 Unentschieden nicht hinaus und man konnte eigentlich auch von Glück reden, dass die direkten Gegner, nämlich Rapid, Klagenfurt und eben Wolfsburg, auch immer wieder strauchelten und sich so wirklich niemand richtig absetzen kann. Also trotz drei Niederlagen der Austria hintereinander und 2x war noch alles drinnen und man konnte von den sechsten Platz erreichen, man konnte aber auch den dritten Platz erreichen. Und nach dem 1-1 in Wolfsburg kam dann nach langer Zeit wieder mal eine positive Nachricht und zwar kam der positive Bescheid der Bundesliga, dass die Lizenz für die nächste Saison da ist. Ja, man muss leider auch sagen, dass in dieser Saison immer wieder auch Nebenschauplätze Thema waren, die nicht den Fußball betroffen waren bei der Austria. Aber nach diesem Umbruch und nach den finanziellen Problemen war das natürlich klar, dass das so ist. Und dann kamen wir natürlich schon wieder zum letzten Derby dieser Saison. Es war ein Heimderby für die Austria. Rapid ging in Führung. Zimmermann wird dieses Spiel, glaube ich, nicht so schnell vergessen. Und Ohio schoss dann das 1-1 und stellte das Derby-Ergebnis in diesem Jahr her. Nämlich 1-1. Und es kann wieder kein Team, weder die Austria noch Rapid, so einen richtig großen Schritt in Richtung Top 3 machen. Oder Platz 3 machen. Also das Derby endete eben 1-1 und ich nehme jetzt die letzten zwei Spiele noch mit. Bis zum Saisonende, also es konnte sich wieder niemand absetzen, aber die Austria gewann dann pflichtgemäß gegen Klagenfurt. Das ist der erste Sieg gegen Klagenfurt in dieser Saison. Und man kletterte erstmals in dieser Saison auf den dritten Platz. Und den wird man bis zum Ende der Saison nicht mehr hergeben, weil in der letzten Runde war dann das Saisonfinale ein Heimspiel gegen Sturm Graz und das gewann man souverän, muss man so sagen, mit 4-2. Sturm war schon fix Zweiter, die Luft war draußen, das war vielleicht auch ein bisschen ein Vorteil für die Austria, aber man konnte eben 4-2 gewinnen und man wurde Dritter und wer hätte das vor der Saison gedacht? Also das war eine Saison, die sicher in die Geschichte eingehen wird, obwohl man nicht Meister wurde, aber es war eine ganz wichtige Saison und ich hoffe, jetzt ein bisschen, um ein Saisonfazit auch in einem Satz zu sagen, dass man da quasi viel aufgearbeitet hat und viel Fundament geschaffen hat für schöne nächste erfolgreiche Jahre. Danke, Ende.
Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, bis in diese Richtung weitergeht. Ja,
kommt dann. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Rapidviertel.
Richtig.
Zur Rapidviertelstunde quasi.
Ja, also es ging im April dann los, das letzte Derby oder ja, das dritte Derby sozusagen die Saison, war ja am 20.03. Dann ging es am 3.04. weiter und das in Salzburg war auch wieder eine sehr enge Partie und Rapid dicht dran an einem Punktgewinn, aber wie so oft und auch hier gab es ein Déjà-vu, eigentlich kurz vor Schluss war es dann mal wieder der Herr Junusovic, der Rapid ja, noch einen eingeschenkt hat und damit stand eine 1-2 Niederlage zu Buche. Bitter, aber doch die Wahrheit. Weiter ging es mit einem Heimspiel gegen den WRC, das Rapid 2-1 gewinnen konnte. Besonders erwähnenswert in diesem Match war die Rückkehr von Christopher Diebon nach langer Leidenszeit. Er war auch doch dann mit dabei bei der knappen 1-2 Niederlage im Anschluss bei Sturm Graz. Da wäre wahrscheinlich auch ein wenig mehr drin gewesen. Aber ja, nachdem er dann 2-0 schon hinten lag, konnte man zwar noch den Anschluss schaffen, aber nicht mehr den Ausgleich. Dann gab es gleich das Retourmatch gegen die Grazer zu Hause. Und das endete 1-1, wobei auch hier vorhin schon mal angesprochen, das Ergebnis irgendwie fast nebensächlich war, weil es war erneut so, dass sich Christopher Diebon dann halt hier wieder verletzt hat und in der Folge erneut ausgefallen ist und man jetzt eben dementsprechend Stand heute noch nicht weiß, wie es mit ihm und seiner Karriere weitergeht. Wird er nochmal einen Anschlussvertrag erhalten bei Rapid oder wie geht es in dieser Geschichte dann wirklich weiter? Findet man ein Ende? Wenn ja, in welcher Position? Das wird jetzt auch noch ein spannendes Thema in der nächsten Zeit sein. Aber auf jeden Fall unterm Strich nur ein Punkt gegen die Blackies und es gab in der Folge noch ein Heimspiel, diesmal gegen Austria Klagenfurt, das wirklich sehr turbulent verlief. Rapid geriet in Rückstand, konnte durch Drolf ausgleichen, war dann eigentlich, naja, klar das Momentum auf Seite der Grün-Weißen und wollte in den letzten Minuten das Spiel noch zu einem Dreier drehen. Dann aber Aussetzer von Niki Hedl, der im Klagenfurter im Strafraum nach einem abgefangenen Ball, weil ihn der Gegenspieler etwas behindert hat, einen in den Nacken schlägt, deswegen klar mit Rot vom Platz fliegt. Eben auch hier dann wieder eine Wahrgeschichte, hätte der Wahr eigentlich den Schiedsrichter überstimmen können müssen, ist die Frage, weil es eigentlich dann im Vorrang Vergehen vom Klagenfurter war, damit Freistoß eigentlich Rapid und nicht Elfmeter für Klagenfurt. Aber durch diesen Elfmeter, den es dann doch eben gab, kriegt man mit 1-2 einen Rückstand, konnte dann aber in Unterzahl erneut durch Drolf mit tollen Fallen der Rückzieher noch ein 2-2 retten, um ins Derby zu gehen, wo man eigentlich ja, einen von drei Matchbällen dann schon hatte, um zumindest Platz 4 zu sichern, also mit einem Sieg im Derby. Wir haben es schon im Vorfeld, Stefan und ich, besprochen, wäre es mit Sicherheit so gewesen, dass Rapid dieser dritte Platz kaum noch zu nehmen gewesen wäre. Aber es kam eben wie so oft und wie schon gehört, 1-1. Nachdem man in diesem Fall eine Führung von Zimmermann dann wieder aus der Hand gab und den Ausgleich hinnehmen musste. Zimmermann eben als tragische Figur nach seinem provozierenden Torjubel. Sei dahingestellt, ob es jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, dass er da gelb gesehen hat. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Und dann später mit einem dummen Foul, wo er zu spät einfach dran war, mit seiner Grätsche gelb-rot gesehen hatte und damit eigentlich das Derby zum Kippen brachte. Am Schluss dann eben 1-1, wobei in der Schlussphase die Austria wirklich dann noch gedrückt hat und Rapid Glück hatte, nicht sogar noch zu verlieren. blieben zwei weitere Matchbälle, um in diese Richtung etwas bewirken zu können. Heimspiel gegen Salzburg. Und es war auch hier, wie so oft, engagierte, gute Leistung und eigentlich, finde ich, von der Leistung, vom Engagement her, mindestens ein Punkt verdient. Aber Salzburg einmal mit einer tollen Kombination und zu viel Raum, den eben nutzen lassen mit einer 1-0-Führung und Rapid dann eigentlich im Finish hier und da Möglichkeiten, Pfostenschuss, Lattenschuss, größere Möglichkeiten, aber eben nichts davon genutzt, erneut nicht effizient genug gewesen und damit 0-1 verloren. Und somit musste man ins Endspiel gegen den BRC und war dabei auch dann auch noch vom Ausgang der Partie zwischen FAK und Sturm abhängig, ob es vielleicht noch was Richtung Platz 3 hätte werden können. Sechster konnte man zum Glück nicht mehr werden, aber eben zwischen Platz 4 und 5 war dann alles möglich. Hätte man gewonnen oder nicht verloren, wäre es schon fix so gewesen, dass man mindestens Vierter gewesen wäre. Mit einem Sieg hatte man noch die Möglichkeit auf Rang 3. Aber auch hier war es so, dass man eine Führung aus der Hand gab, innerhalb von 120 Sekunden sich in der zweiten Hälfte zwei Gegentore noch eingefangen hatte, danach eigentlich überhaupt keine Mittel und keine Lösung mehr fand, um nochmal ein Spiel zurückzufinden und zumindest einen Ausgleich zu schaffen und dann eigentlich mit dieser 1-2 Niederlage alles verspielt hat, in Anführungszeichen alles, diesen dritten oder vierten Platz eben dann hergegeben hat, zumindest den vierten, dann hätte man eigentlich sicher gehabt bei entsprechendem Ergebnis und sich in Anführungszeichen zwei extra Partien verdiente, die keiner hätte haben wollen, aber sie gab es schlussendlich. Man musste in diesen Europa Conference League Playoff Matches um diesen letzten Europacup-Platz in Österreich gegen Tirol ran. Die hatten sich zuvor gegen den LASK durchgesetzt. Man muss wirklich sagen, eigentlich zum Glück wurde es Tirol, weil die sind uns in dieser Saison wirklich und auch insgesamt bis jetzt in der Bundesliga-Historie gelegen. Mit dem LASK hätten wir uns auch noch, nachdem sie jetzt von Didi Kübauer zu diesem Zeitpunkt schon trainiert wurden, wahrscheinlich das Leben schwerer gemacht. Und auch wenn es keine wirklich easy-cheesy-Geschichten waren, konnte man sich mit zwei Siegen durchsetzen. In Tirol gab es einen 2-1 Erfolg, wobei man hier auch schon 2-0 geführt hat, relativ schnell und sich dann selbst wieder in Bedrängnis brachte, indem man eigentlich den Deckel, der drauf machbar gewesen wäre, nicht drauf gemacht hat und sich aber trotzdem mit diesem 2-1 eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel zu Hause erarbeitet hatte. Dort war es dann eben so, dass man in Führung ging durch ein Traumtor von Ljubicic, wahrscheinlich zu seinem Abschiedsgeschenk. Und in der Folge kam aber Tirol immer mehr noch auf und man konnte dann aber zum Glück in Durchgang 2 mit dem 2-0 den Deckel tatsächlich drauf machen. Unterm Strich, der Gesamtscore von 4-1 klingt deutlicher, als es wahrscheinlich summa summarum war. Nichtsdestotrotz war es ganz sicher verdient, dass Rapid jetzt sich diesen Platz noch sichern konnte. Dementsprechend auch früh wieder ins Geschehen einsteigen muss, schon am 21. Juli in der zweiten Runde der Qualifikation zum Conference League. Man muss jetzt dann drei Runden überstehen im Endeffekt. Das wird ein toughes Programm, das man dann bewältigen muss. Und man wird schauen, wie es in diese Richtung weitergeht. Zum letzten Viertel kann man sagen, waren drei Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen. Das heißt also wirklich, ja, dürftig. Und man hat es hier selbst verschenkt, eine bessere Platzierung und damit auch weniger Stress mit zusätzlichen Spielen und mehr Quali-Runden vermieden zu haben. Muss man sich dementsprechend an die eigene Nase fassen. Jetzt wird es wieder einen großen Umbruch geben, der da zu Buche steht. Und man wird dann schauen, wie man die nächste Saison angehen kann, wer tatsächlich jetzt dann noch neu mit dazukommt. Die letzte Saison war dann auf jeden Fall so insgesamt 52 Spiele, also wirklich viele Einsätze, die man dann hat bewältigen müssen. Aber auf der einen Seite natürlich stressig, auf der anderen Seite will das eigentlich jedes Team und es ist auch der Anspruch zu sagen, ja, man will international mit dabei sein, man will im Cup so lange wie möglich mit dabei sein, am liebsten natürlich bis ins Finale. Und in diesen 52 Spielen gab es 22 Siege, 11 Unentschieden und auch kräftige 19 Niederlagen. Also ich denke mal, unterm Strich keine Saison, auf die man stolz sein darf und muss. Aber in diesen 52 Spielen war es eben auch, dass man satte 41 Spieler eingesetzt hat, wirklich viele Akteure, wo man vor der Saison noch gedacht hatte, beziehungsweise wo es definitiv so war, sie sind Rapid 2 Spieler, die sukzessive eingebaut werden mussten auf der einen Seite und konnten auf der anderen Seite. Einige, denke ich mal, haben sie ihre Sporen mittlerweile verdient und sind teils Stammspieler, teils Perspektivspieler und mit Sicherheit eine, denke ich mal, zumindest Alternative für die kommende Saison. Teils eben haben sich in den Stamm reingearbeitet. Und ganz zum Abschluss noch sagen, nachdem ja den Trainerwechsel insgesamt dann im Laufe der Saison gab, und am Ferdinand Feldhofer gab es 22 Partien, davon konnte er 9 gewinnen, 6-mal gab es einen Unentschieden und 7 Niederlagen stehen da total zu Buche. Das heißt, ja, es ist leicht positiv, aber ja, nicht überragend
diese Bilanz. Nicht so eindeutig wie gewünscht.
Genau.
Und was mir jetzt da aufgefallen ist nach unserer Schwerpunktsendung Saisonrückblick, ist, dass eigentlich die Austria schlecht in die Saison gestartet, Rapid eigentlich relativ gut in die Saison gestartet hat, wenn man auch so die Doppelbelastung mit einrechnet. Mhm. Dass sich dann aber im Laufe der Saison das Blatt, je später die Saison war, desto mehr und deutlicher hat sich das Blatt dann aber auch gewendet. Und Ferdinand Feldhofer hat sicher nicht den Trainereffekt gebracht, den man sich erhofft hat. Also mich würde jetzt interessieren, was glaubst du, wäre aus der Saison geworden, wäre Didi Kübauer Trainer geblieben? Denn nach der Wolfsberg, die jetzt da im Nachhinein gesehen, hat er ja auch klare Worte gefunden und hat dann auch irgendwie relativ realistisch gesprochen über seine Spieler und über die Mannschaft.
Ja, also ich glaube, dass der Schritt schon richtig war, zu sagen, sich dann vom Didi zu trennen. Ich glaube nicht, dass man jetzt noch diese Wende unter ihm geschafft hätte. Das ist einfach so mein Gefühl. Natürlich kann man das nicht komplett untermauern. Ich glaube, er hat es jetzt auch zum Ende beim LASK auch nicht einfach gehabt, innerhalb von ein paar Wochen, ein paar Partien da nochmal alles auszureißen. Und natürlich hatte Ferdinand Feldhofer wesentlich mehr Zeit unterm Strich und insgesamt waren es ja auch 22 Partien, die er hat machen können. Aber trotzdem eigentlich nur eine wirkliche, und die war auch eher kürzer, Wintervorbereitung zusammen mit der Mannschaft. Dann in dieser Zeit mit Kara, Funtas und Ullmann doch 3 in der Vergangenheit wichtige Spieler verloren, mit Rolf dann einen dazu bekommen, der, mal schauen, wie es mit ihm weitergeht, für die Zukunft hoffentlich wahrscheinlich noch wichtig werden kann, aber dementsprechend auch etwas Anlaufzeit brauchte, um sich zu akklimatisieren, dann auch jetzt zum Ende hin ausgefallen ist, wo er nicht mehr hat mithelfen können, glaube ich, wo er endlich so richtig drin war, ja, aber vermehrt drin war in dem ganzen Team und auch von seinen Leistungen her, beziehungsweise auch von den Toren her. Ich glaube, die Leistung war eigentlich immer ordentlich von ihm, die sie ja bis jetzt geboten hat. Ich glaube, eben Ferdinand Feldhofer hat es nicht so einfach gehabt, unterm Strich. Mal gucken, wenn jetzt dann wirklich eine komplettere Vorbereitung mit dem Team dann machen kann, wie es dann aussieht. Und natürlich aber wird es davon auch abhängen, welches Personal bekommt er neu mit dazu und wie schnell bekommt er das auch mit dazu, weil, ja, wir haben schon gesagt, der Saisonbeginn ist sehr schnell wieder und sehr früh wieder und wir haben es ebenfalls in der letzten Sendung schon angesprochen, er braucht die nötige Zeit und Muße, um da einen gewissen Kern und Stamm bilden zu können und das Team einfach wieder einschwören zu können, weil sonst ist dann, selbst wenn man auch in diesen ersten 1-2 Runden vermeintlich leichtere und schwächere Gegner vor der Brust hat, können die dann doch irgendwie zum ungewollten Umfaller führen, wie in der vergangenen Saison bei der Austria, weil man einfach ja noch nicht eingespielt ist und gewisse Automatismen noch nicht greifen. Könnte das eben eine kritische und auch entscheidende Zeit und Phase gleich in der frühen Zeitpunkt in dieser Saison werden?
Mhm. Ja. Gut, Markus. Das war ein relativ ausführlicher Saisonrückblick, würde ich sagen, von beiden Seiten. Und auch wenn es viele Höhen und viele Tiefen gab, glaube ich, macht es trotzdem schon Lust auf die nächste Saison.
Ja, definitiv. Wir haben jetzt fast die ganzen Spiele mal so etwas nochmal hervorgehoben. Was war dein Highlight-Spiel in dieser Saison? Oder kannst du auch eins sagen, boah, das war wirklich das Schwächste, was ich mitbekommen habe in dieser Spielzeit? Wo waren das so für dich top und low?
Low war auf jeden Fall die zweite Halbzeit gegen den LASK vor Weihnachten, das letzte Spiel 2021. Und das nervenaufreibendste Spiel war natürlich das WRC-Spiel mit der Kopfverletzung von Teigl, den zwei verschossenen Elfmeter und dem Siegestreffer von Grünwald. Das schönste Spiel war natürlich das letzte Spiel, erstmals eine ausverkaufte Generali-Arena, Verabschiedung von Grünwald und Suttner, die ja beide in die Fußballpension gegangen sind nach dieser Saison, und der 4-2-Sieg gegen Sturm und somit der dritte Platz in der Tabelle, was eine europäische Gruppenphase automatisch heißt für die nächste Saison. Und das war ein tolles Erlebnis, was ich wahrscheinlich nie so vergessen werde. Wie schaut es bei dir aus?
Ja, wie schaut es bei mir aus? Ich denke mal, mit am ernüchterndsten in dieser Saison, somit das Lowlight war eigentlich für mich diese 1-4-Pleite in Wolfsberg, oder eigentlich das Wolfsberg-Doppel, wenn man so will. Einmal diese 1-4-Pleite, die dann Didi Küber den Kopf gekostet hat, und am Ende dann auch diese 1-2-Niederlage nochmal in Wolfsberg, womit man dann eben sich Platz 5 gesichert hat, drücken wir es mal so aus. Und das Highlight war für mich dieser 2-1 Heimerfolg über Arnheim. Das war wirklich emotional, wirklich toll, und dann ist auch wirklich die ganze Hütte stark mitgegangen, und Mannschaft und Fans waren für mich da eine Einheit und eingeschworen, und hat man mal wieder diesen Spirit endlich seit langer Zeit mal wieder miterlebt und auch gesehen, was man gemeinsam bewegen kann.
Gut, dann wer war für dich der stärkste Spieler, der schwächste Spieler, also positive Überraschung, negative Überraschung?
Ja, also positiv hervorzuheben, auch wenn er mit Sicherheit jetzt so zwischendrin ein leichtes Tief hatte, war erneut Marco Gröhl. Ja, also wirklich eine super Saison gespielt, meiner Meinung nach. Und er und Ljubicic eigentlich, von Gröhl habe ich es eher noch erwartet und von Ljubicic etwas weniger, dass er zu solchen Leistungen imstande ist. Mehr Konstanz für mich hat er trotzdem noch Gröhl, deswegen wäre das so mein Top-Spieler. Ja, bei den Verlierern ist es fast schwer zu sagen. Kitagawa eigentlich erneut, der eigentlich fast gar nichts gezeigt hat, zeigen konnte, und
Arase.
Nein. Ich denke mal, wir haben es jetzt in dieser Winterperiode, wo ich gesagt habe, mit Rolfis gekommen, weil es ja auch das Demir zurückgekommen ist. Und damals war auch die Euphorie eigentlich groß und die Erwartungshaltung dann, was vielleicht mitunter ein Teil des Problems ist, auch irgendwo groß. Und eigentlich im Winter und Frühjahr eigentlich, ja, eben enttäuschend, was er hat zeigen können. Auch wieder, wie oft er nur zum Einsatz gekommen ist. Wobei man eben, wenn man es verbindet, auch mit dem, was er dann auf den Platz gebracht hat, berechtigterweise, wieso er nur so wenig gespielt hat. Auch diese Richtung muss man schauen, wie es da weitergeht. Auch wie er sich jetzt bei der U19 EM präsentieren kann. Vielleicht kann er da neues Selbstvertrauen sammeln, mehr Spielpraxis sammeln. Wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen. Nicht nur für Rapid, auch aus persönlicher Sicht, weil ich glaube, er ist einfach ein feiner Kern und eigentlich auch ein toller Fußballer. Und wieso er es einfach diese PS nicht so auf die Straße bringt, ist einfach irgendwo fraglich, woran es jetzt tatsächlich liegt. Und ja, Newcomer sind für mich eigentlich auch zwei der Saison. Auf der einen Seite der Niki Hedl, der wirklich von 0 auf 100 dann eigentlich durchgestartet ist und für mich ganz klar die zukünftige Nummer 1 sein wird, auf mindestens mittelfristig. Vielleicht ist er im Moment noch auf einem Level wie der Paul Gartler. Bei beiden habe ich kein Bauchweh, wenn sie spielen. Bei beiden sehe ich eine gewisse Sicherheit. Beim Hedl eben eigentlich mehr das Potenzial, mal Bälle zu halten, die ein anderer solider Goalie nicht hält. Da einfach auch noch jünger ist, ist für mich halt hier noch wesentlich mehr Entwicklungspotenzial vorhanden. Deswegen sehe ich ihn für die zukünftige Nummer 1. Und auf der anderen Seite noch Bernie Zimmermann, natürlich auch einer, der toll durchgestartet ist, mit Sicherheit nicht konstant auf einem Level performen konnte, aber ich denke auch für die Zukunft ein wichtiges Puzzleteil sein kann, durch seine Emotionalität, die er reinbringen kann. Vielleicht manchmal in gewissen Bereichen muss er sich noch etwas zügeln, aber trotzdem wollen wir emotionale Szenen haben und emotionale und offene Spieler haben sie schon ein paar Mal angesprochen, dass solche Typen irgendwo fehlen. Ich denke mal, da bringt er eine gewisse Qualität ein in diesem Bereich, die jeder Mannschaft eben gut tut und bei Rapid ansonsten auch nicht so an der Tagesordnung ist. Und auch von seinen sportlichen Qualitäten ist mit Sicherheit auch noch Luft nach oben. Aber denke ich mal, auch hier kann er ein wichtiger Faktor sein und ja, eine gute Rolle spielen.
Mhm. Ja.
Wie siehst du es auf Austria-Seite?
Wie sehe ich das auf Austria-Seite? Naja, eine positive Überraschung oder ein Spieler, der mich nachher, also von dem ich positiv auch überrascht war, ist Manfred Fischer. Manfred Fischer ist jetzt nicht der, der nach jedem Spiel im Mittelpunkt gestanden hat und ist, aber er hat immer wieder wichtige Tore geschossen. Er kam von Altach zur Austria, also es war ein Transfer, der am Anfang wahrscheinlich nicht für jeden nachvollziehbar war, weil er sich für einen Club entschieden hat, wo eigentlich vieles im Argen lag und man nicht wusste, wie es weitergeht. Er trotzdem gekommen ist. Und er hat das gezeigt, dass das wirklich im Nachhinein gesehen einer der wichtigsten Transfers war. Er hat in jedem Spiel sein letztes Hemd gegeben. Er hat immer gekämpft. Er hat wichtige Tore gemacht. Und er war auch mental, und ich glaube auch wenn ich da nie dabei bin, aber in der Kabine spielt er, glaube ich, auch eine wichtige Rolle. Und es war so ein richtiger Mittelfeldackerer, der die Jungen mitgezogen hat und der wirklich im Mannschaftsgefüge sich perfekt entwickelt hat. Und solche Menschen, und da meine ich jetzt nicht Spieler, sondern wirklich Menschen, braucht einfach eine Mannschaft wie ihn. Das ist wirklich ein super Leithammel geworden und wirklich wichtig.
Ich meine, ist auch für mich so, dass er wirkt, als hätte er große Leaderqualitäten.
Ja, genau. Ich meine, man muss schon sagen, dass das Ergebnis der Saison, der dritte Platz, jetzt schon ein Kraftakt der ganzen Mannschaft war. Also wenn da nicht jeder für den anderen auch gekämpft hätte, dann wäre die Saison nicht so ausgegangen. Aber wenn ich jetzt schon jemanden heraus oder hervorheben muss, dann wäre das für mich der Manfred Fischer, der in den ganzen Saisonrückblicken für mich und meiner Meinung nach zu kurz gekommen ist. Denn ein Braunöder und so weiter oder Huskovic, Patrick Penz, wurden so und so nach jeder Runde in den Himmel gelobt. Aber der Manfred Fischer, der hat immer seine Leistung gebracht, hatte dann im Frühling auch ein kleines Tief. Leistungstechnisch hat sich da aber nicht aus der Ruhe bringen lassen und immer wieder weitergekämpft und dann auch noch in der letzten Runde mit einem Tor seine Saison quasi persönlich krönen können. Mhm. Wenn ich jetzt da ein Negativbeispiel auch raussuchen soll, dann ja, ist es wahrscheinlich wirklich auch Wesel Demaku, der auch die Austria jetzt verlässt mit Ende der Saison oder erst eben schon verlassen hat Richtung Sturm Graz, der jetzt schon mehrere Saisonen immer wieder die Chance hatte, sich in der ersten Mannschaft zu etablieren, auch das Zeug dazu hatte, sich in der ersten Mannschaft zu etablieren, es aber dann trotzdem nicht geschafft hat und auch dieses Jahr nicht geschafft hat. Und anstatt, dass er sich irgendwie der Herausforderung stellt, glaube ich, dass er jetzt da zu Sturm Graz gegangen ist und dort auch nicht die erste Wahl sein wird. Das finde ich ein bisschen schade, weil er doch Potenzial hat, das auch immer wieder aufblitzen lassen konnte, aber einfach keine Konstanz da war in seinen Leistungen und damit auch im zentralen Mittelfeld auch keinen fixen Stammplatz hatte. Und ich dachte irgendwie, jetzt unter Ilzer wurde er mehr in die erste Mannschaft eingesetzt und konnte sich da schon ein bisschen etablieren und der Stöger dann auch schon ein bisschen, aber nie so richtig. Und dann dachte ich mir, okay, der ist jetzt schon jahrelang bei der Austria, ist eigentlich einer der erfahrensten Spieler und kann eigentlich auch so eine Führungsposition einnehmen, beziehungsweise die Jungen führen und das Spiel beruhigen. Aber das hat er dann eigentlich nicht geschafft und die Einsatzzeiten und Minuten zeigen das auch. Also so hart das jetzt klingt, dass er die Austria verlässt, tut mir wahrscheinlich weniger weh als dass andere Spieler die Austria wahrscheinlich verlassen werden. Mhm. Der Newcomer der Saison, da warten jetzt natürlich alle, dass ich Matthias Braunöder nenne. war natürlich ein super Newcomer der Saison und hat auch seine Lorbeeren schon abgeholt. Ich möchte da aber wirklich Siad El-Shaibi vor den Vorhang holen, der sich da eben beim zweiten Wiener Derby verletzt hat mit einem Kreuzbandriss. Der hat so stark gespielt, das hat mir so imponiert, dass ich wirklich hoffe, dass er an die alte Form nach dem Kreuzbandriss wieder anknüpfen kann und uns noch viel Freude in Zukunft bringen wird. Ich meine, man muss bedenken, der ist 2004 geboren, der ist erst 18, hat erst ein paar Pflichtspiele absolviert und war dann schon wirklich ein Leistungsträger in den wenigen Spielen, die er gespielt hat. Und deswegen ist das für mich, auch wenn er mehr als die Hälfte der Saison verletzungsbedingt gefehlt hat, der Newcomer der Saison. Und ich freue mich schon auf viele weitere coole Auftritte von ihm. Dem werden wir noch viel Freude haben.
Okay.
Ja. Ja, Markus. Also ich würde sagen, das war eine schöne Saison 2022, also 2021, 2022. Mit vielen Hochhöhen, mit vielen Tiefen. Und das Wichtigste, was in dieser Saison entstanden ist, ist natürlich unser Podcast.
Also, so sieht's aus. Also ich würde nicht unterstreichen, dass es eine schöne Saison war. Ich glaube, aus Rapid-Sicht sind viele froh, dass diese Saison endlich abgehakt ist und dass man Haken drunter machen kann. Und dass es hoffentlich in der nächsten Spielzeit besser wird. Aber ganz klar natürlich so richtig eingeordnet, das Beste an dieser Saison war ganz klar der Start von unserem Podcast und wir sehen schon der neuen Spielzeit mit Spannung entgegen und freuen uns natürlich auf eine weiter wachsende Fangemeinde in der Zeit und dass wir dann noch mehr von euch da draußen mit unserem hoffentlich passenden Expertise überzeugen können und einfach Freude und Spaß bereiten.
Genau, wir freuen uns über Tipps und Tricks von eurer Seite, von Input von eurer Seite, Feedback. Schreibt uns E-Mails an nogo.wien@gmail.com oder kontaktiert uns direkt auf den sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter. Und wo ihr uns alle hören könnt, das wird euch jetzt der Markus sagen, weil ich vergiss immer einen Anbieter.
Ja, ich vergesse auch immer einen.
Stimmt.
Gemeinsam
schaffen wir es.
Also erstmal könnt ihr uns hören auf YouTube. Jetzt nicht ein klassischer Podcast, aber wir sind auch auf YouTube auch mit jeder Folge vertreten. Und ansonsten natürlich auf unserer Buzzsprout-Hoster-Plattform generell. Dann hätten wir natürlich Apple Podcasts, Spotify, Google und Amazon. Ich glaube, das sind jetzt schon die wichtigsten.
Das stimmt. Und nogo.wien ist unsere Adresse, wo ihr zu all unseren Podcast-Plattformen kommt und dann auf der Plattform eurer Wahl auch unsere schönen Stimmen hören könnt.
Genau. Und ihr könnt euch auf jeden Fall schon vorbereiten und fit machen und voll informieren bezüglich, einfach weiter fleißig unseren Podcast hören, da seid ihr ja voll informiert über die Austria und Rapid, weil in der nächsten Saison seid ihr dann mit dabei bei unserem Tippspiel. Ja. Könnt euch messen mit uns als in Anführungszeichen Experten, die ja immer zu vollends geglänzt haben. Und dann werden wir eine Einzelabrechnung natürlich weiterhin haben für den Stefan und für mich, aber wir werden uns auch untereinander Rapidler und Austrianer messen und schauen, wer ist hier dementsprechend der Tippkönig.
Genau so ist es. Ja, Markus, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund.
Genau, wünsche ich auch. Danke.
Und ich freue mich auf nächsten Dienstag.
Genau, dann sind wir wieder am Start und beglücken euch. Macht's gut bis dahin und halt die Ohren steif.
Baba.
Ciao.
Ich bin Christiane vom Podcast Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Demokratie ist für mich die Staatsform, in der wir als ganze Menschen gefragt sind. In unserer Würde, Freiheit und Verantwortung, mit Herz und Verstand. Demokratie gibt uns die Möglichkeit, unser Leben, unser Zusammenleben mitzugestalten. Im Interesse des Gemeinwohls, im Interesse von uns allen, die wir hier zusammenleben. Das ist zugegeben manchmal mühsam, wie wir dieser Tage sehen, aber ich finde, es lohnt sich. Denn Demokratie fußt auch auf dem Vertrauen, dass uns das gelingt. Zum Beispiel, weil wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir alle auch nur Menschen sind. Lasst uns dem gerecht werden. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.